Das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und berichten euch von dem unvergänglichen Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Soweit aus dem ersten Brief des Johannes. Jedes Jahr neu denke ich, der Heilige Abend ist immer eine merkwürdige Erfahrung für mich. Die Kirchen sind voll wie das ganze Jahr über nicht. Christen und Nichtchristen sitzen dicht gedrängt nebeneinander, zumindest bei den Krippenspielen. Bei den Vespern ist es schon wieder ein bisschen anders. Sie sind voller Erwartungen, sie singen lauthals oder ein bisschen stolpernd die alten Lieder mit. Sie lassen sich gern auf die Geschichte von der Geburt von Jesus Christus ein und legen großen Wert auf den Segen, übrigens auch die, die gar nicht glauben. Als junger Pfarrer habe ich schon mal erzählt, oder war ich noch Vikar, habe ich ihn in der Aufregung des Heiligen Abends, Anfänger, schlicht vergessen. Ich habe selten so heftige Reaktionen bekommen. Wie sollen wir übers Jahr kommen, fragten manche ganz empört. Da geht man einmal im Jahr in die Kirche und dann verweigert einem der Pfarrer den Segen. Ich hatte ihn wirklich schlicht vergessen. Und ich fand es sehr komisch, dass der Weihnachtssegen wirksamer und kräftiger sein sollte als jeder andere Segen, den wir am Ende jedes Gottesdienstes zu sprechen pflegen. Oder liegt es daran, dass auch der Weihnachtssegen des Papstes, Obi et Orbi, also der Stadt und dem Erdkreis, in unseren Medien so eine besondere Aufmerksamkeit erfährt und wir dürfen mal so ein kleines bisschen wie ein Papst sein für die Leute. Als würde das Leben in Europa ohne diesen Segen einfach nicht weitergehen. Es gibt ja eine Menge interessanter Untersuchungen über das Verhalten von Deutschen zum Weihnachtsfest. Aus der bekannten Milieustudie mit ihren 10 Einteilungen der Bundesbürger, ich nehme an, es gibt inzwischen schon ein paar mehr, greife ich nur einige Gruppen und ihre Besonderheiten heraus. Und ich habe gelernt, für die sogenannten Traditionsverwurzelten ist das Wichtigste am Fest überhaupt nur die Familie. Einmal im Jahr kommt man zusammen, meistens im rustikal eingerichteten Wohnzimmer der Eltern am Weihnachtsbaum mit seinen elektrischen Kerzen. Oder in einer der Wohnungen der Kinder und beschwört bei dem Treffen die Harmonie, die miteinander verbindet. Die sogenannten Postmateriellen würden nie elektrische Kerzen dulden. Bitte kein künstliches Zeug, alles muss echt und Natur sein. Und die Experimentalisten, das sagt schon der Name, immer auf Neues aus, oft junge, individualistische Menschen, oft Singles, brauchen gar keinen Weihnachtsbaum. Ein paar nett platzierte Zweige und Kerzen auf dem Fensterbrett reichen. Es muss kreativ zum Fest zugehen, auf keinen Fall wie das früher gemacht wurde, so konventionell. Eine flippige Disco zum Fest kann es auch tun. Und beim kurzen Zwischenstopp bei den Eltern taucht mal mein Kurz ab in die exotische Welt von früher, aber dann bald wieder fort. Die Konservativen allerdings haben ein ganz genaues Drehbuch für den Ablauf des Weihnachtsfestes. Alles muss ganz stilvoll sein. Sie besuchen am Heiligen Abend selbstverständlich einen Gottesdienst, möglichst erst spät am Abend. Bitte kein experimentelles Krippenspiel, ihr Jugendlichen. Alles soll sein wie immer. Ruhig, besinnlich, festlich. Ich befürchte, dass wir Ihnen auch bei unserem Vespergottesdienst mit modernerer Musik nicht immer in den letzten Jahren mehr gerecht geworden sind. Zum Beispiel gab es heftige Proteste, als wir wie gewohnt den Beamer statt eines Liedzettels mal einsetzten, um Kosten zu sparen. Hässlicher technischer Kram, hieß es aus ihrem Munde hinterher. Es gibt Menschen, die suchen zu Weihnachten das Fest von früher, von der Kindheit. Alles muss sein wie immer. Dann ist die Welt irgendwie ein bisschen heil und vollkommen. Jede Abweichung davon, zu Hause und in der Kirche, wird heftigst bekämpft. Die Traditionalisten gehen lieber am Nachmittag, damit die Familie danach schön Zeit füreinander hat. Die, Experiment, Die Experimentalisten gehen oft gar nicht zum Gottesdienst. Sie bringen sowieso jeglicher offizieller Kirche Misstrauen entgegen. Gottesdienste für sie müssen echt anders aussehen, irgendwie genauso flippig, wie sie sich fühlen. Nun steht man als Pfarrer da und soll für alle Menschen einen Gottesdienst kreieren. Ich glaube, ich muss eingestehen, ich habe Mühe, mich auf die ganz verschiedenen Bedürfnisse unserer Zeitgenossen einzustellen. Wir gehen, denke ich, schon zu wenig sensibel auf sie ein. Aber wie soll man es machen? Jeder erlebte Heilige Abend macht mich neu nachdenklich. Ich als Pfarrer möchte natürlich nicht nur gern eine schöne Stimmung erzeugen und dabei rettungslos unterlegen, den verschiedensten Erfahrungen gerecht werden. Ich möchte von Jesus erzählen, von seiner Bedeutung, von Gott, der in ihm uns begegnet, in jedem Milieu, in dem Menschen leben, zu Hause sein möchte, sogar und gerade für Menschen in Not, damit auch sie sich als Gottes geliebte Geschöpfe begreifen, trotz ihres Lebens. Sie, die Gott oft als so weit fern zu erfahren scheinen. Das erzählt ja Lukas ganz betont in seiner Weihnachtsgeschichte. Gerade für sie ist Jesus da. Aber die Krippenspiele sind oft so niedlich und schön und unsere Vespergottesdienste auch oft nicht viel anders, dass der Gedanke an Armut und an Schmutz und Einsamkeit und Kälte und Angst und Bedrückung, in die sich Gott hineinbeugt, geradezu störend scheinen für die schöne Idylle. Und doch bin ich froh, wie sorgsam wir vorher auch die Leiter unserer Krippenspiele passende Texte aussuchen, damit wenigstens in Worten etwas von der Botschaft aufleuchtet. Werden das die Menschen aber als Wahrheit oder als frommes Märchen abtun? Es ist ja die Kraft, aber auch die Schwierigkeit des christlichen Glaubens, dass er nicht auf eine bestimmte Moral, einer Lebensregel, einer Weltanschauung, einer Philosophie beruht, sondern auf einer ganz konkreten geschichtlichen Erfahrung. Auf einer konkreten Erfahrung mit einer bestimmten Person. Natürlich rede ich von Jesus von Nazareth, dem weihnachtlichen Kind von Bethlehem, zu dem ich in diesen Weihnachtstagen immer schnell hinzufügen muss, dass es sich ja um den Mann aus Nazareth handelt und den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Man kann nicht die Geburt des Kindes ohne den Rest seines Lebens feiern. Aber wie kann man das den Menschen mitteilen, damit dass es etwas sehr, sehr Aufregendes bei ihm zu entdecken gibt? Dass sich der sonst uns Menschen so unanschauliche Gott selbst in ihm finden lässt, dass es lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen. Die Zeugnisse der Bibel als Mitteilungen für uns über ihn zu lesen und zu verstehen und darin Gott zu entdecken, ist eine spannende und schwierige Aufgabe. Wie kriegt man die Menschen weg von ihrem tief eingegrabenen Klischees über den christlichen Glauben als einem netten Mythos hin zu einem fundierten Glauben, der Hand und Fuß hat und sich als belastbar fürs Leben erweist? Seit der Zeit der Aufklärung wird der Glaube von uns Christen als unwissenschaftlich auf unserem Kontinent dargestellt und die Existenz von Jesus gar oft in Frage gestellt. Gerade diese Lehren sind in der faschistischen und kommunistischen Zeit aufgegriffen und ganz tief in das Bewusstsein unserer Zeitgenossen, sogar in unser eigenes mehr als wir ahnen, eingewurzelt worden. Habt ihr die Zeitung in den letzten Wochen wieder gelesen, so kurz vorm Fest, was da alles für Artikel erscheint über Glauben und Gott und wie es wirklich war und was die Wissenschaft entdeckt hat? Manchmal ganz alte Hüte, die da wieder neu hervorgezaubert werden als neueste Entdeckungen. Journalisten und Autoren sind schnell dabei, ihre eigene Meinung für die eigentliche Offenbarung auszugeben, ohne zu wissen, wovon sie schreiben und reden. Das tut mir oft in der Seele weh. Dieses Jahr habe ich es nicht gelesen, nur die Überschriften. Die Menge hat schon gereicht. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt, davon schreiben wir euch, heißt es am Anfang unseres Briefes. Wir wissen über Jesus mehr als über jede andere Person der Antike. Der Journalist Peter Sewald schrieb schon vor Jahren, dass man immer nur betonen kann wieder, kein einziges antikes Manuskript ist mit zigtausenden von Abschriften auch nur annähernd so mannigfaltig überliefert wie die Schriften des Neuen Testaments. Bei den anderen stellt niemand was in Frage. Jesus ist nicht nur durch die Schriften der Evangelien dokumentiert, sondern zudem durch mannigfaltige außerbiblische Quellen, die weder Zweifel an seiner historischen Existenz noch an seiner Verehrung als der seit langem erwartete Messias, der König Gottes, zulassen. Ja, noch mehr, die Autoren des Evangeliums haben als Diener des Wortes Gottes und als Augenzeugen mit der absoluten Verpflichtung zur Wahrheit recherchiert, frühere Texte ausgewertet, Zeugen befragt, ohne dabei aus Angst vor Widersprüchen die Botschaft selbst zu entschärfen. Die überlieferten Details stimmen mit den historischen Realitäten überein und geben eine präzise Beschreibung der jüdisch-römischen Welt vor der Zerstörung des Tempels im Jahre 70. Nochmal, über keine andere Person der Antike sind mehr frühe Aufzeichnungen belegt, weil sorgfältigst, oft unter Lebensgefahr überliefert. Die frühesten Schriften über Alexander den Großen entstanden erst 400 Jahre nach seinem Tod. Kein Mensch heute zweifelt an seiner Existenz und seiner Biografie. Bei Jesus sind schon wenige Jahrzehnte nach seinem Tod die Evangelien fertig verfasst gewesen. Und es ist unzweifelhaft, dass den Autoren dabei schon früheste Berichte und Aufzeichnungen vorgelegen haben. Am Anfang seines Evangeliums schreibt Lukas ausdrücklich: Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, die uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Man muss freilich Bibel lesen, um Vertrauen zu fassen. Die Sprache der Evangelisten ist sachlich, fast kühl. Sie haben kein Interesse am Aufbauschen und Ausschmücken von Tatsachen. Sie überliefern auch für die Jünger peinliche Details, die auf die junge Kirche nicht immer ein gutes Licht werfen, wie den Verrat des Judas oder das Versagen des Petrus oder den Streit zwischen Paulus und Barnabas. Peter Sewald schreibt über seine Erkenntnisse: Es ist kaum vorstellbar, dass ausgerechnet jene berufenen und gottesfürchtigen Juden, die als Chronisten dazu bestellt waren, das Leben und die Botschaft jener Erscheinung aufzuzeichnen, die sie als Messias erkannt zu haben glaubten, gegen die Gebote des Dekalogs, der 10 Gebote Gottes verstießen, in dem es ja ausdrücklich heißt, man solle weder den Namen Gottes verunehren noch ein Falschzeugnis geben. Sie verdienen in ihrer Botschaft unser Vertrauen. Und er kritisiert mit scharfen Worten seine Journalistenkollegen, dass sie die Fakten oft gar nicht zur Kenntnis nehmen. Und er formuliert: Moderne Medien sind darauf trainiert, zu laut zu bellen und Gefahr zu melden, sobald Jesus, die Evangelisten oder der Papst am Zaun ihrer bürgerlichen Vorgartenidylle erscheinen. Gefahr. Und was? Vor was oder wen eigentlich? Vielleicht für unser Bild von der Welt und unser Bild von Gott, wie wir ihn uns zurechtgestutzt und berechenbar gemacht haben, dazu neigen wir alle. Folgen wir den Worten von Jesus als göttliche Offenbarung, dann müsste unsere Gesellschaft im Ganzen eigentlich noch eine ganz andere werten, obwohl wir uns als christliches Abendland da und dort noch verstehen. Dann haben wir alle persönlich viel neu zu überdenken. Manchmal auch in unserem Lebensstil ganz sorgsam zu basteln. Ist das vielleicht der Grund, dass unsere Gesellschaft so scharf in diesen vergangenen Jahren auch gläubigen Christen und ihre Auffassungen als sektiererisch, fundamentalistisch, intolerant angegriffen und verzerrt dargestellt haben, auch in diesem vergangenen Jahr? Man kann nicht Gott die Verantwortung für den Zustand der Welt in die Schuhe schieben und gleichzeitig jedes zu anderem Handeln weisende Wort Gottes als Erfindung religiöser Spinner von sich weisen. Unsere Gesellschaft steht jedes Jahr neu, zu Weihnachten spätestens, vor der Frage, wie sie mit Jesus und dem Anspruch umgeht, den die Augenzeugen und nach ihnen viele Christen von ihm überliefern. Einen harmlosen Jesus braucht niemand. Wenn Gott wirklich zu finden ist, kann er gar nicht harmlos für uns sein. Dann ist er ja nicht nur zur Unterhaltung da oder ein bisschen Segen zu verbreiten. Dann will er wirklich etwas unter seinen Geschöpfen positiv bewegen. dann ist Veränderung im Leben von Menschen angesagt, in allererster Linie bei seinen Christen. Und wenn sie es tun, springen oft auch andere dann auf den fahrenden Zug auf. Ich kenne Menschen, die sich durch Jesus verändern lassen haben und die dadurch mit ihren von Gott geschenkten Gaben eine große Wirkung auf ihre Mitmenschen haben durften. Zudem sind wir alle miteinander berufen. Niemand von uns, von diesen Zeugen, hat es einfach je gehabt. Und das Leid, das viele Menschen trifft, trifft auch solche Menschen. Aber solche Leute haben es um Christi willen dann auf sich genommen und ertragen und waren in ihrem Leid auch noch für andere da. Und das hat sie oft erst so glaubwürdig gemacht und ihre Botschaft vom Leben mit Christus so dringlich. Es war schon zu allen Zeiten so, dass die Boten Christi es nicht einfach haben. Aber das hat Jesus ja schon von Anfang an vorausgesagt. Das Wunder ist, dass wir heute noch Weihnachten feiern. Mit derselben Dringlichkeit wie damals. Und längst um den ganzen Erdball. Auch wenn manche Länder, 3 glaube ich dieses Jahr, das absolut verboten haben. Sudan, wo war es noch? Bei Bahrain. Und ich glaube Tadschikistan, ausdrücklich Staatsgesetz. Trotzdem lassen wir uns unser Zeugnis nicht verbieten. Wir leben davon. Johannes Evangelium endet diese spannende Berichterstattung von Jesus. Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Und das wollen wir miteinander uns zusagen. Wir haben durch ihn das Leben. Daran halten wir fest und das können wir einfach nicht verschweigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.